Wir danken Gott, dass wir uns heute Morgen so versammeln können. Wir danken allen, die hier sind, auch wenn sie nicht hier uns sitzen, wenn sie aber auch anders zuhören, ob sie zu Hause zuhören, in kleinen, großen Gruppen. Beten wir, dass es auch ein besonderer Tag für euch alle wird. Es gibt so viel, wofür wir Gott danken können. Dankst du denn Gott? Jeder Tag ist ein neuer Tag, ein neuer Grund, Gott zu danken. Kannst du Gott für die letzte Woche danken? Tut es dir leid, wie du die letzte Woche gelebt hast? Wir sind dankbar, wenn ihr mit uns seid auf der Mission. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit hier. An diesem Ort, den Gott erwählt hat, um hier seinen Namen zu verherrlichen. Sind auch ein paar von Norddeutschland gekommen. Einer ist hier mit seiner Tochter. Wir haben ihn gekannt, wie er noch recht jung war. Jetzt hat er schon eine erwachsene Tochter mit sich. Es ist wunderbar, dass wir zusammenkommen können und Gottes Wort hören können. Vor ein paar Tagen bin ich nach Balito geschickt worden, um dort einen Baum abzuholen in einer Baumschule. Man hat mir gesagt, dass der Fuß ungefähr 1,20 Meter hoch ist, der Baum. Ich bin da hingekommen, habe bezahlt, habe den eingeladen. Da habe ich gemerkt, dass der Baum noch einen halben Meter hinten rausgesteckt hat. Und das war ein ganz besonderer Baum. Ich hatte kein Seil dabei, es festzubinden. Bin nur 100, 200 Meter gefallen. Plötzlich habe ich ein altes Seil da rumliegen sehen. Und da konnte ich dann den Baum festbinden, dass er mitten nicht beschädigt wird, wo jetzt im Auto eingeladen war. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt dann schnell fahren werde, werden die Blätter, die Äste sehr geschüttelt werden und dann wird der Baum dann plötzlich austrocknen und er wird hier auf der Mission ankommen, um gepflanzt zu werden. Und dass er dann beschädigt ist, dass er nicht mehr wachsen kann. Ich wünsche, könnte ich irgendwie etwas, irgendwie die Äste und die Zweige in was Feuchtes einwickeln? Ich bin durch Zuckerrohr gefahren, wo ich bin, kurz vor der Hauptstraße. Da lag neben der Straße eine Rolle altes Plastik. Ich glaube, dass Gott mir da geholfen hat. Da konnte ich diesen Baum einwickeln, all den Plastik. So, die Gärtner hier, die können sich freuen, dass der Baum in gutem Zustand hier angekommen ist. Gott hat für diesen Baum gesorgt. Vielleicht denkst du, das ist was Unbedeutendes. Aber in meinem Herzen habe ich gesagt, Herr, bevor wir überhaupt zu dir dich etwas bitten, weißt du schon, was wir brauchen? Die Bibel sagt ja in den Psalmen, der Herr hört das Schreien derer, die zu ihm rufen, die ihn anrufen. Darum sage ich schon, in kleinen Dingen können wir Gott erkennen, können wir Gott preisen. Das ist wunderbar, Teil unseres Christenwandels, Gott zu erleben. Wie er wirkt, auch in kleinen, im Detail. Man übersieht das so leicht. Denn wer nicht im Kleinen treu ist, wie kann einem dann Großes anvertraut werden? Wollen wir nicht vergessen, Gott zu danken. Wir haben gesungen von seinem Tod am Kreuz. Durch sein Leiden ist das alles für uns da. Sei nicht arm, sondern reich, wenn du Gott dankst. bevor der Chor singt, wollen wir noch beten. Herr Jesus, du übersteigst unser Verstand. Du übersteigst alles, was wir mit Augen sehen können. Wir danken dir auch für diese Gelegenheit, wo du unsere Augen anrühren kannst, unsere Ohren, um zu sehen und zu hören, was von dir kommt. Wir laden dich ein, segne das Singen, segne das Hören, dass wir bereichert werden und dass du unter uns gegenwärtig bist. Wir bitten es, Herr Jesus, aus Gnaden allein. Amen. Im Sululit geht es um das wunderbare Evangelium, das mich gefunden hat, das alles neu gemacht hat, mein Leben verändert hat. Mein Jesus ist dem Herrn Jesus hingegeben, aus Dankbarkeit für seine Gnade. Ich grüße euch alle heute Morgen im Namen unseres Herrn Jesus. Wie schon gesagt, ist vieles, wofür wir danken können. Oft übersehen wir die kleinen Dinge. Ich weiß nicht, ob es jemand bemerkt hat. Einige vielleicht nicht. Hier vor der Kanzel liegt ein neuer Teppich. Für manche ist vielleicht was Unbedeutendes, aber wir sind dankbar für alles, was Gott für uns tut. Auch in den kleinen, unbedeutenden Dingen. Sei treu darin. Ich habe heute Morgen gedacht, es gibt Leute, die treu da immer Wasser hinstellen, hier bei der Kanzel für die Prediger. Den danke ich auch dafür. Vielleicht machst du etwas und keiner sieht es, aber Gott sieht es. Ich bete, dass Gott dich dafür segnet. Es ist zu denken, ich stehe jetzt da vorne, ich lese das Wort Gottes und ich lege es aus. Das ist Gottes heiliges Wort, was Gott inspiriert hat. Und dass ein Mann, ein elender Mensch wie ich jetzt das auslegen soll. Es ist wie eine unmögliche Aufgabe. Ich bete, dass Gott wirkt, dass Gott redet, dass sein Heiliger Geist redet. Und dass wir auf das hören, was er sagt. Das ist mein Gebet und ich hoffe, dass das Gebet von jedem hier ist heute Morgen. Ich möchte heute Morgen über Gottes Segen reden. Gottes Segen auf unserem Leben. Jetzt habe ich überlegt, was sagt das Wörterbuch über das Wort Segen. Und das Wörterbuch sagt, Gottes Wohlgefallen, Gottes Gunst einem Menschen gegenüber. Ein weltliches Wörterbuch. Segnungen sind Gottes Gunst einem Menschen gegenüber. Es ist erstaunlich, wie oft die Welt viel besser über Gott Bescheid weiß. Leute, von denen wir Sachen kaufen für unsere Arbeit hier, nennen manches, das ist Gottes Wirken, sei es ein Gewitter, Hagel, etwas, was das Gebäude kaputt macht, dass sie jetzt sagen, dass sie jetzt uns plötzlich nicht beliefern können, sagen sie, dass es Handeln Gottes hat das verhindert. In manchen Verträgen steht das drin, groß geschrieben, wenn sowas geschieht, wenn Handeln Gottes ist. Gottes Segen auf unserem Leben. Es klingt vielleicht seltsam, wenn ich sage, dass Gottes Segen auf meinem Leben ruhen muss. Wenn ich ihm diene, ich alles mache, ihm zu gefallen, wenn mein Leben ihm hingegeben ist, wenn er gefallen hat an meinem Leben, sollte ein Segen auf meinem Leben ruhen. Weil ich, wenn er gefallen hat an meinem Leben, sollte seine Gunst auf meinem Leben sein. Es ist nicht möglich, dass ich Gott im Dienen, Gott diene und so weiter, aber es ist kein Segen auf meinem Leben. Dass Gott kein Gefallen an mein Leben hat, ich rede jetzt nicht von materiellen Segen. Ja, Gott kann uns damit segnen, er kann uns materiellen Segen geben. Ich rede aber über den geistlichen Segen. Ein Segen, wo ich weiß, Gott hat Wohlgefallen an meinem Leben. Ich möchte etwas lesen von einer Predigt von Charles Spurgeon. Liebe Zuhörer, seid ihr gesegnet in Christus? Werdet ihr persönlich die Frage beantworten können? Sag jetzt nicht, ja, kein Zweifel, es gibt viele, die gesegnet sind und die es doch nicht sind. Aber es geht nicht um sie, es geht um dich selbst jetzt. Bin ich in Christus gesegnet? Manche Leute denken, dass sie Christus als ihren Heiland haben, aber ihre Religion bringt ihnen keinen Segen. Ihre Religion bringt ihnen keinen Segen. Vielleicht bist du so. Du sagst, ich habe keinen Segen auf meinem Leben. Ich überlebe einfach nur. Halt gerade so durch. Sie gehen regelmäßig zum Gottesdienst. Äußerlich sind sie gute Menschen. Aber trotz aller Religion sind sie so innerlich ganz elendig. Segnungen Gottes, die kommen ihnen gar nicht, sie denken da gar nicht darüber nach. Wenn Gott Gefallen an unserem Leben hat, sollten wir gesegnet sein. Wenn wir nicht gesegnet sind, dann haben wir vielleicht das Ziel verpasst. Vielleicht, wenn eine Segnung ein Gradmesser meines christlichen Lebens ist, dann mangelt es da bei mir, dann fehlt es. Wenn meine Religion mich nicht wahrlich glücklich macht, sollte ich in Frage stellen, ob ich die Religion eines frohen Gottes nachfolge, denn Menschen sollten gesegnet in Gott sein. Jemand sagt, wir haben so viele Probleme, Anfechtungen. Einige von euch könnten davon bezeugen, dass auch wenn man wenig von Freuden dieser Welt hat, wenn man wenig irdische Dinge hat, können sie doch sagen, ich bin Gott gesegnet. Ich bin wahrlich gesegnet. Dann sagt er weiter, wenn du nicht weißt, ob du gesegnet bist, dann bist du wahrscheinlich auch nicht gesegnet. Denn wer von Gott gesegnet ist, ist wahrlich gesegnet. Ich bin Gottes Kind. Die Liebe des Vaters ist an mir. Ich habe den Bund mit Gott geschlossen durch die Erlösung. Das ist eine gesegnete Person, der das sagen kann. Die Frage, die ich jetzt heute Morgen stellen möchte, bist du in Christus gesegnet? Eine Antwort, die du dir ehrlich geben musst, nicht wie die Heuchler, sondern eine ehrliche Antwort, ob mein Leben gesegnet ist. Was bin ich bereit zu opfern, um diesen Segen behalten zu können oder um diesen Segen zu bekommen? Lesen wir einen bekannten Abschnitt. 1. Mose 32. Abvers 21. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte von Jakob. 1. Mose 32, Vers 21. Vers 22 in der deutschen Bibel. So ging das Geschenk vor ihm her, er aber blieb diese Nacht im Lager. 1. Mose 32, Vers 22 in der deutschen Bibel. Und Josef stand auf, und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam alles, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringe mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel. Denn sprach er: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, doch wurde mein Leben gerettet. Jakob hat mit einem himmlischen Wesen gerungen. Manche Übersetzungen reden von einem Mann, woanders heißt es ein Engel. Er hat mit einem himmlischen Wesen gerungen. Hat ihn ergriffen und von ihm einen Segen sozusagen gefordert. Ich kann ehrlich sagen, ich habe früher diese Sache nie verstanden. Wie kann ein Mensch einen Segen von Gott verlangen? Wie kann es so weit gehen, praktisch einen Segen zu erzwingen? Als er dem Tod ins Auge gesehen hat, wir wissen, im Alten Testament heißt es, kein Mensch kann leben, der Gott gesehen hat. Jakob sagte sich: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und mein Leben wurde verschont. Jakob hat gewusst: Ich kann jetzt hier sterben. Mein Leben kann jetzt hier zu Ende gehen. Aber ich werde nicht ohne Gottes Segen von hier gehen. Er befand sich in einer schwierigen Situation. Sein Bruder konnte ihn umbringen. Aber Jakob hat gewusst: Wenn Gottes Segen nicht auf meinem Leben ist, bin ich sowieso schon so gut wie tot. Wenn Gottes Segen nicht auf meinem Leben ist, bin ich schon so gut wie tot, sowieso. Lieber Christ, ist der Segen Gottes auf deinem Leben? Oder ist dein Christenleben so verdorben, dass kein Segen auf deinem Leben ist? ist der geistliche Zustand deines Lebens so, dass du gar nicht ehrlich sagen kannst, dass Gottes Hand auf deinem Leben ruht? Jakob hat vielleicht etwas verstanden, das wenige Christen hier verstehen. Jakob hat vielleicht verstanden, wie wichtig das ist, dass man den Segen Gottes für sein Leben braucht. Lass mich ein paar Punkte da besprechen im Leben von Jakob. Gehen wir ein paar Seiten zurück. Kapitel 25, 1. Mose 25. Ab Vers 21. Isaac aber. Vers 20. Isaac aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Vers 21. Und Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. 1. Mose 25, ab Vers 20 war das. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Edom, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau. Und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Hier lesen wir von der Geburt von Jakob. Wir lesen aber von einem Kampf, als sie noch im Mutterleibe waren. Matthew Henry sagt, der Kampf zwischen Jakob und Esau im Mutterleib steht stellvertretend für den Kampf, der zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Teufels besteht in dieser Welt. Matthew Henry ist ein Bibelausleger. Es gibt einen geistlichen Kampf. In allem, was wir machen, da wo ich bin, da wo ich rede, wo ich arbeite, geistlicher Kampf. Es ist ein strenger Kampf. Ich sollte mir dessen bewusst sein, ein heißer Kampf. Jeden Tag sollte ich mir dessen bewusst sein. In welcher Situation ich auch bin, der Teufel wird da sein und sucht seine Gelegenheiten. Auch wenn ich mit meinem Freund rede, der Teufel wird da sein, um die Gelegenheit zu ergreifen. Auch in einer guten Situation. Sie hat gebetet, sie hat um Kinder gebeten. Gott hat sie gesegnet, hat ihr Kinder geschenkt. Es war ein Segen von Gott. Aber auch im Mutterleib, in diesem Segen, war das schon ein Kampf. Es war schon ein Kampf zwischen Gut und Bösem. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, wird uns der Teufel erwischen und wir merken es gar nicht. Es gibt einen hitzigen geistlichen Kampf. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Ein heiliger Krieg ist besser als ein Frieden im Palast des Teufels, sagt der Bibelkommentator Matthew Henry. Du hast vielleicht Frieden, weil du dich dem Teufel unterworfen hast. Du hast vielleicht Frieden, weil du dem Teufel zugelassen hast, dir zu sagen, was zu tun, und du tust es auch noch. Aber es sollte uns nicht entmutigen. Wenn wir unser Leben Christus geben, fängt der Kampf gleich an, der Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist. Es ist besser, mit der Sünde zu kämpfen, als sich der Sünde einfach nur zu untergeben und aufzugeben, sozusagen. Es ist ein hitziger Kampf. Schlimmer als je zuvor. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Wenn wir in einem Kampf sind, wenn ich ein Soldat bin in einem Krieg, würde ich erlauben, dass der Feind neben mir sitzt? Würde ich dem Feind erlauben, in mein Haus zu kommen? Würde ich nahe dem Feind sein? Nur ein Narr würde sowas machen. Jakob hat die Verse vom Esau festgehalten. Auch bei der Geburt war da schon ein Kampf. Esau, der Stärkere, kam als Erster raus. Aber Jakobs Hand hat die Verse von Esau ergriffen. Da zeigt sich jetzt schon, dass von Anfang an schon Jakob die Erstgeburt und den Segen haben möchte. Von klein auf schon, als Baby, schon bevor er überhaupt gewusst hat, was er getan hat, hatte Jakob den Wunsch für dieses Erstgeburtsrecht. Hast du auch den Wunsch nach dem Geburtsrecht Gottes. Es ist Teil deines Lebens, dass du sagst, ich brauche das. Ich brauche Gottes Segen für mein Leben. In Vers 31 geht es um das Erstgeburtsrecht. Das könnt ihr selber nachlesen, die folgenden Verse. Als Esau reinkam und Hunger hatte, hat Jakob zu ihm gesagt, ich gebe dir dieses Essen, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Du kannst es nachlesen. Bibel, Gott sagt in der Bibel, jeder von uns, er gibt uns jedem das Geburtsrecht. Geburtsrecht ist eine Verheißung, etwas Gott uns verheißt. Wenn wir ihm folgen, empfangen wir dieses Erstgeburtsrecht. Esau hat sein Erstgeburtsrecht für einen Teller Essen verkauft. Wie schnell verkaufen wir unser Geburtsrecht für zeitliche Vergnügungen? Wenn wir sündigen, dann machen wir es genauso wie Esau, der sein Geburtsrecht verkauft. Lest mal selber. Hebräer 12, Vers 16. Ich habe jetzt nicht die Zeit dafür. Hebräer 12, Vers 16. Lest es mal selber nach, die folgenden Verse. Da geht es um Sünde. Unmoralisches Leben. Es geht um Leben, die den Glauben verloren haben. Menschen, die von der Gnade abgefallen sind. Menschen, die eine bittere Wurzel im Herzen haben. Es sagt, solche Leute sind wie Esau, die ihr Geburtsrecht verkauft haben. Wenn du mit Sünde rumspielst, verkaufst du dein Geburtsrecht. Nicht nur hat Esau sein Geburtsrecht verloren. Die Bibel sagt uns, dass Gott Jakob liebt, aber Esau hasst. Das lesen wir im Römerbrief. Gott hat Esau gehasst, weil sein Geburtsrecht ihm nichts wert war. Doch nehmen wir Sünde so leichtfertig, wir machen genau dasselbe. Wir spielen mit der Sünde. Wir wissen, was richtig ist. Wir wissen, wo wir nicht hingehen sollten. Wir wissen, was wir nicht tun sollten. Wir verkaufen unser Geburtsrecht. Dann geht es weiter mit Hebräerbriefen. Das heißt, als Esau sich bekehren wollte, als er zu seinem Vater gelaufen ist, um den Segen zu bekommen, war der Segen nicht mehr zu haben. Jakob hat den Segen bekommen. Sein Vater konnte ihm nur noch das geben, was übrig war. Hebräerbrief lesen wir mit Tränen. Tränen hat er vergossen, aber es war zu spät für Esau. Spiel nicht mit der Sünde, bis es dann schließlich zu spät geworden ist. Denn die Zeit wird kommen, wenn es zu spät ist. Wenn wir wachbar sind, wachsam sind mit den geistlichen Kämpfen, wenn wir wissen, dass der Teufel das, werden wir aufpassen, was wir sagen, was wir denken. Wir werden aufpassen, was wir tun. Immer wachsam sein. Sollte nicht mal gewissen Dingen nahe kommen. Nicht, dass ich ausrutsche und falle. Als Esau gesagt worden ist, dass Isaac ihn segnen möchte, Rebekka hat das mitbekommen. Sie hat schnell Jakob gerufen und gesagt, ich bereite dir schnell ein Essen vor, damit du den Segen bekommen kannst. Ich habe gedacht, was für einen Einfluss eine Mutter haben kann auf das Leben eines Kindes. Welche Rolle eine Mutter im Leben eines Kindes spielt. Es kann seine ganze Zukunft beeinflussen. Man sagt von Susanna Wesley, dass sie für ihre Kinder jeden Tag eine Stunde gebetet hat. Sie hatte 17 Kinder. Sie hat jedes Kind zur Seite genommen, eine Stunde pro Woche, um geistliche Dinge mit ihm zu besprechen. Ihr könnt ausrechnen, 17 Kinder, eine Stunde pro Kind, wie viel Zeit sie hatte für die Kinder, um geistliche Dinge mit ihren Kindern zu besprechen. Kein Wunder, dass zwei ihrer Söhne Charles und John Wesley von Gott gebraucht worden sind, um Segnungen über England und große Teile Amerikas zu bringen. Der Einfluss einer Mutter kann ein Volk verändern. Der Einfluss einer Mutter kann ein ganzes Volk segnen. Ich habe gedacht, wie viel Zeit nehmen wir uns für unsere Kinder? Dass wir ihnen Gottes Wege lehren. Dass wir mit ihnen über geistliches Zustand reden. Dass wir sie fragen, wie geht es geistlich? Wir lesen in Kapitel 32, 1. Mose 32. Lest das mal für euch selbst später. 1. Mose 32, Vers 22 lesen wir. Dass Jakob seine Frau, seine Kinder, alles, was er besessen hat, über den Fluss genommen hat. 1. Mose 32, wir haben das vorhin gelesen. Der ist dann wieder zurückgegangen und war dann ganz allein. Ich möchte zwei Dinge darüber sagen. Er hat seine Frau, seine Kinder auf die andere Seite gebracht. Es gibt Dinge, Mann und Frau, die braucht dein Ehepartner nicht zu wissen. Ja, wir sind eins, wir teilen, singen wir. Aber es gibt gewisse Sachen, die ein Mann seiner Frau nicht zu sagen braucht. Ich denke oft, das meiste Geschwätz geschieht zwischen Mann und Frau. Wenn du warst und du kommst zurück, die Frau fragt, was haben sie denn gesagt, was haben sie gemacht, wie ist es gegangen? Nicht alles braucht da besprochen werden. Du machst vielleicht Seelsorge mit jemandem und deine Frau fragt, was ist geschehen? Was hast du gesagt? Ich weiß nicht, ich sag's nur. Jakob hat sie auf die andere Seite genommen, auch seine Kinder. Manchmal sagen wir auch zu viel unseren Kindern. Wir sagen Sachen, mit denen sie gar nicht wissen, wie mit denen umzugehen. Es gibt Gespräche, wo es besser ist, die Kinder zu sagen, geht bitte mal raus. Belastet sie nicht mit gewissen Sachen. Jakob musste das für sich allein auskämpfen. Wir lesen nicht, dass er seiner Familie gesagt hat, was los ist, was er jetzt tun wird. Was geschehen ist, er hat nicht über seine Brüder da gesprochen, hat gewusst, das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Manchmal ist eine Sache zwischen mir und Gott. Eine Sache, die ich mit Gott allein auszukämpfen habe. Manchmal muss ich eine Richtung von Gott bekommen. Alleine. Es gibt das Zeugnis von einem Mann. Gott hat angefangen, in seinem Leben zu wirken. Für einige Zeit, Monate, Jahre. Gott hat ihn begleitet, er hat Sachen in Ordnung gebracht, wo er hingegangen ist. Gott hat ihn zurückgenommen, viele Jahre, konnte Sachen in Ordnung bringen, von vielen Jahren zurück. Nachdem alles getan war, gewusst hat, es steht nichts mehr jetzt zwischen mir und Gott. Ich habe alles in Ordnung gebracht, was Gott mir gezeigt hat. Er hatte gemacht, was zu tun war. Aber plötzlich hat er sich verloren gefühlt. Plötzlich hat er gemerkt, nichts, das ich tun kann, kann mir die Erlösung bringen. Es bedeutet nicht, dass man seine Sünden nicht bekennen soll. Gott hat ihn so geführt, genau das zu tun. Aber nachdem er das getan hatte, kam er sich verlorener vor als je zuvor. Hat gewusst, das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Ich muss mit Gott alleine sein. Ich brauche seinen Segen für mein Leben. Hat gesagt, er kann nichts sich erarbeiten, verdienen, nur Gott kann ihm das schenken. Ist aus seinem Knie gegangen, hat gebetet, Gott, ich bin verloren. Verlorener, als ich je zuvor mich verspürt habe. Ich brauche deinen Segen für mein Leben. Ich habe alles gemacht, was du mir gesagt hast. Ich brauche deine Gnade noch. Die erste Nacht konnte er nicht schlafen. Er war vor Gott. Hab Gott gebeten, dass Gott seine Hand nimmt. Nächster Tag, nächste Nacht, die dritte Nacht. War vor Gott, hat gesagt, Gott, ich brauche deinen Segen. Am dritten Tag wurde die Last von ihm genommen. Hat gesagt, er konnte merken, dass Gott diese Last ihm abgenommen hatte. Konnte Gottes Gunst auf seinem Leben spüren, dass Gott Wohlgefallen an seinem Leben hat. Bist du schon allein mit Gott gewesen? Hast mit ihm gerungen? Mit deinem Problem? Bist du dann warst du schon allein vor Gott und du hast gewusst, nur Gott kann mir jetzt helfen. Nur Gott kann mich jetzt erretten. Bist du schon da gewesen, wo du gemerkt hast, ich allein kann hier nichts tun? Wenn ich nicht Gottes Segen auf mein Leben bekomme, bin ich wie tot. Wenn sein Segen nicht auf meinem Leben ist, bin ich so gut wie tot. Ich möchte keinen Schritt gehen von hier ohne den Segen Gottes. Ich möchte keinen Schritt machen, wenn ich nicht weiß, dass Gottes Hand auf meinem Leben ist. Ich möchte noch einen Vers lesen. 1. Mose 32, Vers 27. Wir haben es schon am Anfang gelesen, diesen Vers. Ich lese jetzt aus einer anderen Übersetzung. Und er sprach, wie heißt du? Vers 28. Und wie er plötzlich gemerkt hat, hat er geflüstert aus Schock, dass er ihm die Frage gestellt worden ist, sagte Jakob. Jakob, im Schock hat er plötzlich etwas gemerkt, hat geflüstert, als ob er sich dessen geschämt hat. Das sag ich jetzt dazu. Nicht in allen Übersetzungen heißt es so, aber ich möchte es ein bisschen erklären. Und dann heißt es, Jakob. Das ist ein Dieb. Das bedeutet der Name Jakob. Ein anderes Wort für ein Dieb. Einer, der Pläne schmiedet, hinterlistige Pläne, der faule Tricks gebraucht, ein Schwindler. Es gibt andere Verse, die sich darauf bezügen. Im Hosea zum Beispiel, wo es sich genau auf das bezieht. Eine andere Bedeutung für Jakob. Eben jemand, der etwas stiehlt. Wie er das plötzlich gemerkt hat, da flüstert er Jakob. Ein Schwindler, ein, der Leute austrickst, der Sachen stiehlt. Vielleicht ist das das Geheimnis für den Segen, den Jakob erlebt hat. Wenn nicht der einzige, einer von ihnen, wenigstens bestimmt. Wo Jakob gemerkt hat, dass er ein elender Sünder ist. Wo Jakob plötzlich Schock erkennen muss, so bin ich. Ich bin ein Sünder, ein Schwindler, ein Betrüger. Gott hat seinen Namen gekannt. Der Engel hat gewusst, mit dem er da gekämpft hat. Aber hat ihn gefragt, wer bist du eigentlich wirklich? Vielleicht ist das das Entscheidende, wo Jakob jetzt erkannt hat, wer er wirklich war. Haben wir schon erkannt, wer wir eigentlich wirklich sind? Ist es dir schon klar geworden, wer wir wirklich in den Augen Gottes sind? Dass wir in Sünde geboren sind? Dass wir Sünder sind? Dass wir Jesus im Stich gelassen haben? Er ist treu, aber wie oft lassen wir ihn nicht im Stich und enttäuschen ihn. Ich konnte Gott aus diesem Grunde Jakob da segnen. Vielleicht konnte Gott ihn da segnen, weil Jakob hat sich so gesehen, wie Gott ihn auch sieht. Hast du dich schon durch die Augen Gottes gesehen? Wenn du weit in den Sünden gehst, hast du dich in den Augen Gottes erkannt? Wenn du weiter mit dem Tod rumspielst, hast du dich in den Gottes Augen schon gesehen? Vielleicht bist du deswegen bist du sicher nicht gesegnet, weil du dich noch nicht in den Augen Gottes gesehen hast. Du hast nie zugegeben, dass du ein armer, elender Sünder bist. Du warst noch nie vor Gott gestanden. Du hast gesagt, Gott, ich habe nichts. Ich bin ein armer, elender Sünder. Vielleicht war es das weiche Herz von Jakob, das Herz, was da erweicht ist, wodurch ihn jetzt Gott den Segen geben konnte. Wir müssen weiche Herzen haben. Nicht steinharte Herzen, weiche Herzen. Die merken, dass wir sündig sind und dass wir ohne Gottes Gnade nichts sind. Und wenn er uns nicht errettet und erlöst, wenn er uns nicht anrührt, dann sind wir nichts. Aus diesem Grund, ohne das sind wir verdammt in alle Ewigkeit. Lieber Christ, fordert dein Leben auch einen Segen? Fordert dein Leben von Gott einen Segen? Kann es so sein, dass Gott uns anschaut? Und er sagt, ich kann nichts anderes tun, als diese Person zu segnen. Was ich auch tue, auch wenn ich allein bin, kann Gott mich anschauen und sagen, ich kann nichts anderes, als diese Person zu segnen. Wenn unser Leben nicht so ist, sind wir so gut wie tot. Wenn ich nicht sagen kann, Gottes Segen ist auf meinem Leben, dann schieße ich am Ziel vorbei. Lieber Christ, ist Gottes Segen auf deinem Leben? Bist du bereit, das zu opfern, was zwischen dir und Gott steht? Die Bibel sagt, Gott hat seine Hüfte angerührt. Und er hat gehumpelt für den Rest seines Lebens. Spurgeon sagt, Jakob, musste jeden Knochen seines Leibes anrühren. Nicht, dass er den Segen Gottes sonst verpasst hätte. Auch wenn Gott ihm alle Knochen gebrochen hätte. Er wollte, solange er nur den Segen Gottes bekommen konnte. Ist Gottes Segen heute in deinem Leben, auf deinem Leben? Wenn du das nicht sagen kannst, bekehre du dich heute, bevor es zu spät ist. Wir danken Gott für einen Jakob, der bereit war, allem zu sterben. Er hat alles über den Fluss geschickt. Er war bereit, alles aufzugeben. Wegen dem, was er gesucht hat für sein Leben. Gibt es etwas, woran du dich noch hältst? Du kämpfst, du kannst es nicht gehen lassen. Wenn du es mal loslässt, dann kann Gott dich fragen, wie heißt du? Hast du ihm schon gesagt, wie du heißt, wer du eigentlich bist? Denn er möchte dir einen neuen Namen geben. Jeder in der Gemeinde Christi sollte einen neuen Namen haben. Du bist dem Christentum eine Schande, wenn du noch deinen alten Namen noch trägst. Sag ihm deinen Namen. Warum möchtest du die Wahrheit Gott vorenthalten? Wenn du dich Jesus schämst, dann wird er sich auch deiner schämen. Jakob war bereit zu sterben. Seinen eigenen Interessen zu sterben. Es ging ihm um Gottes Sache, nicht um sein eigenes. Er hat nicht aufgehört. Er hat nicht aufgehört, bis Gott ihn für immer gezeichnet hatte. Von dem Tag an hat er gehumpelt. Wir danken Gott für diesen Gottesdienst, für diese Predigt. Ich bete, dass diese Predigt nicht umsonst für dein Leben ist. Wollen wir beten? Unser Herr, wirke du durch die Kraft deines großen Namens in jedem Leben. Dass es unter uns viele gibt, die diesen Wunsch haben, wie Jakob es hatte. Wirke du unter den Kindern. Wirke unter den Vätern. Wirke unter den Müttern. Zur Ehre deines Namens. Amen. Gott sei mit euch und segne euch und bewahre euch. Wenn ihr Hilfe braucht, geht zu einer Person, die dir helfen kann. Geh nicht zu jemandem, der dich mit Samthandschuhen anfasst. Geh zu dem, der streng mit dir spricht. Dass dein Name verändert wird durch die Gnade Gottes.